Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Abend. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist einer der weltweit größten Kulturverbände. Die Berliner Museumsinsel, die Sammlungen des Humboldt-Forums, die neue Nationalgalerie oder die Staatsbibliothek sind unter dem sperrigen Namen seit 1957 vereint. Gestern hat der Stiftungsrat der SPK eine Reform beschlossen, die einiges im sehr behäbigen Getriebe verändern soll, die aber einiges auch vertagt hat. Kulturstaatsministerin Claudia Roth war dennoch zufrieden.
Mit dieser grundlegenden Reform sollen die vielen Schätze der SPK besser, viel besser zum Leuchten gebracht werden und sollen die verschiedenen Einrichtungen noch deutlich attraktiver werden für ein breites internationales Publikum.
Mit den Empfehlungen des Wissenschaftsrats hatte das nicht mehr viel zu tun. Das Beratergremium hatte vor 2,5 Jahren eigentlich sehr radikal eine Auflösung der Kulturinstitution gefordert, mindestens aber massive Veränderungen in der Führungsstruktur und vor allem mehr Geld und mehr Personal. Auch der Personalrat der Staatlichen Museen Berlin, die zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz gehören, hat sich diesen Empfehlungen angeschlossen, aber
um eine bestehende Struktur erfolgreich zu reformieren und eine Struktur neu aufzustellen, braucht es nicht immer und nicht zwingend mehr Geld. Das ist immer die erste Geschichte. Wir brauchen mehr Geld und mehr Personal. Also das kann man auch anders machen. Jetzt geht es mal um die Struktur. Da haben wir uns ja jetzt dran begeben.
Ich habe den Vorsitzenden des Personalrats der Staatlichen Museen Berlin, Thomas Tunsch, Kustos am Museum für islamische Kunst, gefragt, wo er auch nach Beschluss der Reform konkrete Probleme sieht.
Es gibt sehr viele Beispiele, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir ungefähr jetzt ein Viertel unserer Beschäftigten befristet beschäftigt sind. Und das bedeutet immer, dass sie am Anfang ihrer befristeten Tätigkeit bei uns auf die Kolleginnen und Kollegen, die ständig da sind, angewiesen sind, um Informationen zu bekommen, um ihre Arbeit richtig verstehen zu können, um auch Kontakt zu anderen zu bekommen und so weiter und so fort. Und das hat ja auch der Wissenschaftsrat am 10. Juli 2020 in seinen Strukturempfehlungen deutlich gemacht. Die SMB mit der aktuellen Stellenausstattung sind kaum in der Lage, ihre Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit wahrzunehmen. Wir haben für viel zu viel Arbeit viel zu wenig Leute.
Jetzt ist Forschung ein wichtiges Thema, ein anderes die Digitalisierung. Für wie viele Bereiche bräuchten Sie denn eigentlich wie viele Stellen? Kann man das irgendwie mal mit so einer Zahl auch benennen?
Da liegen mir die genauen Zahlen für einzelne Bereiche nicht vor, aber die Staatlichen Museen zu Berlin, also vor allen Dingen die jetzt noch existierende Generaldirektion, gemeinsam mit der AG-Direktion haben einen Stellenbedarf von 400 bis 500 Stellen, und zwar ermittelt unter dem Gesichtspunkt, das brauchen wir, um jetzt unsere Arbeit machen zu können. Digitalisierung und Forschung sind ein wichtiger Bereich, aber es gehört eben auch dazu, bevor man forschen kann, müssen die Sammlungen verwaltet werden. Da gibt es große Probleme, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Baumaßnahmen, die Umzüge. Das betrifft dann natürlich auch die Restaurierung, also die Bestandserhaltung und die Forschung, aber eben auch das Ausstellen und Vermitteln. Ich kenne das noch aus meiner Zeit in den 90er Jahren. Da war es häufig noch so, man hat eine große Ausstellung gehabt, dann war viel Arbeit da, aber danach hatte man wieder eine gewisse Pause, eine gewisse Ruhe, in der man auch die liegen gebliebene Arbeit erlegen konnte. Diese Ruhepausen gibt es heute für Kolleginnen und Kollegen nicht mehr. Und Ruhepausen heißt nicht nichts machen, sondern das aufarbeiten, was liegen geblieben ist. Und das hat sich über die Jahre hinweg sehr angestaut.
Klaus Biesenbach, Ihr Kollege und Direktor der neuen Nationalgalerie, der hat gestern zu den Beschlüssen gesagt, man brauche nicht zwangsläufig mehr Geld, außerdem fördere das dann auch noch Ideen. Wie klingt das in Ihren Ohren?
Ja, das sind alles subjektive Ansichten, die wahrscheinlich auch bei, je nachdem, wen Sie fragen, sehr unterschiedlich ausfallen können. Wir können uns als Personalrat der Staatlichen Museen zu Berlin darauf stützen, dass uns unsere Kolleginnen und Kollegen ganz deutlich gemacht haben, auf der ersten außerordentlichen Personalversammlung im Juni diesen Jahres, dass ihnen am wichtigsten sind eine nachhaltige Stellenausstattung und die Verbesserung der Personalausstattung. Die Taskforce Green Culture Nachhaltigkeit, also auch ein ganz wichtiger Punkt, denn auch die Nachhaltigkeit ist nicht zu erreichen mit einer Personalausstattung, die nicht ausreichend ist. Auch die praktisch museologische Personalausbildung, also die Fort- und Weiterbildung ist ganz wichtig. Und die Umsetzung der Vorschläge des Wissenschaftsrates hat auch nochmal eine große Mehrheit gewonnen. Das heißt, Sie sehen, die Kolleginnen und Kollegen in ihrer Gesamtheit setzen hier andere Schwerpunkte als einzelne geschätzte Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch aus dem DirektorInnenbereich. Eins ist mir aber nochmal ganz wichtig, es geht hier nicht nur um Strukturen, es geht um Menschen, es geht um jetzt real existierende Menschen, die unter Umständen Probleme in ihrer Familie mit Pflege und all diesem haben. Die Überbelastung, die wir jetzt seit 20 Jahren mindestens haben, die ist einfach nicht mehr auszuhalten. Die extreme Überbelastung unserer Kolleginnen und Kollegen muss schnell, dauerhaft und nachhaltig abgebaut werden.
Die Museen haben etwas mehr Autonomie bekommen, die einzelnen Museen. Jetzt gibt es aber ein sogenanntes Kollegialorgan, das am Ende, also eine Dachorganisation, das am Ende noch mehr Macht als vorher hat. Ist das in Ihrem Sinne?
Ich glaube, da müssen wir abwarten, was daraus letztendlich wird. Wir hatten aber auch schon Kolleginnen und Kollegen, die uns gesagt haben, wir brauchen eigentlich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nicht unbedingt als Dach über uns, sondern wir brauchen es als einen fruchtbaren Boden, der uns ermöglicht zu blühen und uns ermöglicht, unsere Stärken auszuspielen. Und das können wir bei der derzeitigen Personalsituation nicht. Für uns als Personalrat wird entscheidend sein, wie die Personal- und die Finanzhoheit geregelt wird. Das heißt, wie selbstständig werden die staatlichen Museen zu Berlin in der Ausstattung mit Personal und mit Finanzen sein? Denn darauf wird es letztendlich ankommen.
Thomas Tunsch, der Vorsitzende des Personalrates der staatlichen Museen Berlin, zur Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Auch das wäre eine Reform. Mindesthonorare für die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern. Seit einigen Monaten wird darüber diskutiert, auch als Folge der Corona-Pandemie und den großflächigen Schließungen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat deswegen beschlossen, ab Januar 2023 nur noch diejenigen Kulturinstitutionen zu fördern, die auch Mindesthonorare zahlen. NRW hat aktuell auch den Vorsitz in der Kulturministerkonferenz der Länder. In Berlin gibt es immerhin eine Empfehlung für solche Basishonorare. Markus Wolf war für uns unterwegs im Theaterhaus Berlin und hat sich nach den Kosten und den Einkünften für Kunstschaffende erkundigt.
Ich kann jetzt mal hier den Raum 302 zeigen.
Christoph Bleit führt durch das Theaterhaus Berlin Mitte, einen vieretagigen Plattenbau im Osten Berlins.
Wir möchten die Preise halten. Die Grundpreise liegen bei 3 Euro pro Stunde für einen kleineren Proberaum. Das ist ein größerer, hier auch mit Tanzboden.
Das Haus versucht durch günstige Proberäume die Ausgaben für Kunstschaffende möglichst gering zu halten. Die aktuelle Debatte um Basishonorare hilft außerdem, den Blick auf die Einnahmeseite zu lenken, sagt Christoph Bleit.
Erstmal grundsätzlich ist es toll, dass wir an diesem Punkt sind, wo wir über solche Dinge verhandeln können. Das ist vor 15 Jahren noch ganz anders gewesen. Und da hat hier in Berlin der Rat für die Künste, der LAFT, aber auch der Bundesverband der Darstellenden Künste, die haben das Thema in die Politik gebracht.
Bleit leitet das Theaterhaus Berlin und hat direkt 2 Kunstschaffende mit zum Gespräch eingeladen, Caroline Milner und Ming Poon. Poon ist Choreograf, Milner Theaterregisseurin.
Meistens mache ich Stückentwicklung, das heißt, ich recherchiere das Stück und schreibe das. Also im Grunde genommen würde ich sagen, arbeite ich für eine Produktion 25 Wochen, wenn man über diese 8 Stunden pro Tag geht, und verdiene damit, also wenn ich Glück habe, 12.000 Euro.
Die Künstlersozialkasse veröffentlicht jedes Jahr die durchschnittlichen Gehälter ihrer Versicherten. Mit ihrem Einkommen liegt Milner, das ist die Theaterregisseurin, da sogar im Mittelfeld. Den Großteil ihres Einkommens bekommt sie aktuell über Förderanträge. Bei 2 Produktionen im Jahr wäre sie bei 24.000 Euro brutto.
Also meine Verhältnisse sind so, dass ich eine 10-jährige Tochter habe und die alleine erziehe. Und meine Verhältnisse reichen so, dass ich gerade so die Miete bezahlen kann und uns ein Leben finanziere. Aber es reicht nicht, größere Rücklagen irgendwie mir zu schaffen.
Eine wirklich faire Bezahlung für solche Projekte müsste deutlich höher liegen, das sagen zum Beispiel Gewerkschaften. Nur dann können KünstlerInnen mit ihren Honoraren ihren aktuellen Lebensunterhalt finanzieren und auch Rücklagen bilden. Bislang bleibt oft nur die Selbstausbeutung.
Darin steckt ja auch ein gewisser Auswahlmechanismus, den wir dann eben ebenfalls akzeptieren.
Das sagt Lisa Basten. Sie leitet den Bereich Kunst und Kultur in der Verdi-Bundesverwaltung. Wenn man die Künste nicht ausreichend bezahle, dann würden nur diejenigen Künstlerinnen und Künstler, die es sich leisten können.
Dann können es eben nicht alle machen, dann können wir nicht alle Stimmen hören.
Auch Choreograf Ming Poon fordert von der Politik, ehrlich zu sein. Wenn man Kunst wolle, dann solle man auch Geld in die Hand nehmen, um das Leben von Künstlerinnen und Künstlern zu fördern.
Am Ende des Tages ist die Frage, wie will man, dass die KünstlerInnen leben? Dann sagt halt, nur Witch Kids sollen Kunst machen. Das ist okay, dann seid einfach ehrlich, das ist okay für mich. Dann streicht die Kunststudienplätze, damit nicht mehr so viele AbsolventInnen jedes Jahr mit falschen Hoffnungen ihren Abschluss machen. Ihr gebt ihnen die falsche Hoffnung, dass Kunst wertgeschätzt wird.
Für Verdi-Vertreterin Lisa Basten ist die aktuelle Debatte immerhin schon einmal ein erster Schritt, um zu zeigen, welchen gesellschaftlichen Wert die Kunst hat.
Also das, was gerade auf politischer Ebene, auf Bundesebene, aber auch auf verschiedenen Länderebenen passiert in Richtung Mindesthonorare für selbstständige Kreative, sehen wir als einen absoluten Dammbruch an. Das ist eine 180-Grad-Drehung. Das würde bedeuten, dass nur dann ein Projekt gefördert werden kann, wenn es gewisse Mindeststandards in der Entlohnung einhält.
Gewerkschaft, KünstlerInnen und Politik scheinen sich also alle außergewöhnlich einig. Christoph Bleit vom Theaterzentrum Berlin gießt aber etwas Wasser in den Wein, denn mit den Basishonoraren müssten auch die Fördertöpfe ansteigen.
Also das wird durchschlagen bis in die Kommunen. Und da ist immer die Frage, wenn die Töpfe nicht mitwachsen, dann müssen die Musikschulen und die Bibliotheken sagen, wir schränken einfach unsere Leistungen ein.
Regisseurin Caroline Milner sieht die aktuelle Krisenstimmung immerhin auch als Chance, die Prioritäten in der Kulturpolitik neu zu ordnen.
Weil die Kunst und die Künstlerinnen und Künstler ja in vielen Sachen oft Sachen ausprobieren und Vorreiter sind, könnte man das eigentlich auch als Chance sehen und mehr Geld reinstecken.
Markus Wolf war in Berlin unterwegs und hat sich umgehört, wie über Basishonorare für Künstlerinnen und Künstler diskutiert wird. Die Diskussion um eine bessere Absicherung für zum Beispiel Schauspielerinnen, Sänger, Autorinnen oder Regisseure findet natürlich nicht nur bei uns statt. Vor rund einem Jahr hat die irische Kulturministerin ein Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler auf den Weg gebracht, das jetzt seit etwas mehr als einem halben Jahr ausgezahlt wird. Unser Korrespondent Christoph Prössel hat sich in der Kulturszene Irlands umgehört.
Owen Kirk saß mit ein paar Freunden zusammen, als er die Nachricht erhielt, dass er und auch die anderen im Raum in den nächsten 3 Jahren ein monatliches Grundeinkommen erhalten. Der Regisseur und Schriftsteller erinnert sich gut an den Moment. Niemand habe so genau gewusst, wie er jetzt darauf reagieren solle.
I mean, it was like nobody knew how to respond. Because it was kind of great and then it was like, what does this mean? And like, what are the obligations? It was kind of overwhelming.
Niemand habe sagen können, welche Auflagen es gibt. Sie seien alle überwältigt gewesen. Owen Kirk hat bei zahlreichen Theaterstücken die Regie geführt, zum Beispiel bei einem Stück für das Theaterfestival in Dublin 2022. Er schreibt, ist zuletzt in ein Förderprogramm aufgenommen worden, arbeitet an einem Werk zu den mittelalterlichen Totentänzen. Er probiert gerne aus, übertritt Grenzen der Kunst, freut sich, dass genau dies mit dem Grundeinkommen, 325 Euro pro Woche, möglich sein wird, ohne wirtschaftlichen Zwängen zu unterliegen.
It means that I can focus more on writing.
Das bedeutet, dass ich mich aufs Schreiben konzentrieren kann, dass ich in den Bereich Film, Visual Arts eintauchen kann und ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich nicht bezahlt werde. Der Versuch wird wissenschaftlich begleitet. Im Rahmen einer Untersuchung soll festgestellt werden, wie sich die Arbeit der Künstlerinnen und Künstler verändert. Dabei geht es aber nicht um den Output allein, es geht nicht um wirtschaftliche Kriterien, sagt sagt Angela Dorgan, Geschäftsführerin der Musikfördergesellschaft First Music Contact. Es geht nicht um Investitionen in ein Produkt. Es geht um Künstler. So lange, wie die Kunst schaffen, arbeiten und ein Publikum haben, tragen sie zum gesellschaftlichen Leben bei. Wir dürfen da nicht in ökonomischen Maßstäben rechnen. Wir müssen in gesellschaftlichen Dimensionen denken, Zufriedenheit. Im Rahmen des Projekts werden 2000 Künstlerinnen und Künstler unterstützt. 8000 hatten sich beworben. Angestoßen hat das unter anderem die grüne Kulturministerin Catherine Martin. Das Projekt wurde nach dem Lockdown aufgesetzt, in dem vielen klar war, wie arm die Gesellschaft ohne Kunst ist und wie finanziell schwer es viele Kunstschaffende haben.
And I think other sectors will look to this.
Andere Bereiche werden auf dieses Projekt blicken, was die wissenschaftliche Begleitung herausfindet. Das wird auch andere Branchen interessieren. Wenn das Projekt gut verläuft, soll das Grundeinkommen für viel mehr Künstlerinnen und Künstler verfügbar sein.
Christoph Prössel über das Grundeinkommen für Künstlerinnen und Künstler in Irland. In Köln hat heute der Prozess gegen einen Mann aus Wermelskirchen begonnen, der zwischen 2005 und 2019 in 99 Fällen Kinder sexuell missbraucht haben soll. In Nordrhein-Westfalen gab es in den letzten Jahren gleich mehrere Prozesse wegen Kindesmissbrauchs. Die Frage, ob Sexualverbrechen auch ein Thema für die Theaterbühne sind, hat der Schweizer Theatermacher Milo Rau mit seinem Stück Five Easy Pieces über den Sexualstraftäter und Mörder Marc Dutroux gezeigt. Der US-Dramatiker und Pulitzer-Preisträger Bruce Norris thematisiert sexuellen Missbrauch in seinem neuesten Stück Downstate. 4 Sexualstraftäter wollen ins gesellschaftliche Leben zurückfinden. In den USA werden sie allerdings in einem öffentlich zugänglichen Register geführt. Andreas Roberts hat sich die Premiere am Playwright Horizon in New York angesehen.
Ein Haus in Illinois mit einer ungewöhnlichen Wohngemeinschaft. Fred ist ein netter älterer Herr in einem elektrischen Rollstuhl. Er hat eine kleine Hammond-Orgel, auf der er gerne Partituren von Chopin spielt. Chopin habe, wie er immer wieder sagt, auch ein tragisches Leben gehabt, weil er die falsche Frau liebte. Fred hat sich allerdings nicht in Frauen unglücklich verliebt, sondern in junge Klavierschüler, die er sexuell missbraucht hat. Gio ist 60 und war früher Musicaldarsteller am Broadway. 2,5 Jahre hatte er eine sexuelle Beziehung mit einem 14-jährigen Kinderdarsteller auf einer Peter Pan-Tournee. Er war Pirat und der Teenager ein verlorener Junge. 6 Jahre lang habe der Junge ihm jeden Monat geschrieben, wie sehr er ihn vermisse, bis der Junge sich mit AIDS ansteckte und starb. Felix ist ein Eigenbrötler und nah am Wasser gebaut. Er hat sich an seiner Tochter vergriffen, als sie ein kleines Kind war. Und die ist schwulenfeindlich, aggressiv und zitiert ständig die Bibel. Er meint, er verdiene es nicht, mit den anderen in demselben Haus zu wohnen. Er habe lediglich mit einem minderjährigen Mädchen geschlafen, von der er geglaubt habe, sie sei volljährig gewesen. Dass sie von Vergewaltigung sprach, ist ein Detail, das er gerne weglässt. Die Männer haben alle elektronische Fußfesseln an, weil sie sich nicht mehr als 300 Meter einer Schule nähern dürfen. Sie leben in einer Wohngemeinschaft für ehemalige Sexualstraftäter irgendwo südlich von Chicago. Downstate eben, wie man diese Gegend dort nennt. Aber Downstate bedeutet auch heruntergekommen. Das passt zum Zustand der Männer, der Wohnung und auch, so will es der Autor suggerieren, des amerikanischen Strafvollzugs. So heißt es dann auch im Programmheft, das Gesetz sei in Bezug auf Sexualstraftäter voller Willkür und unnötiger Grausamkeit. Ein eingeschlagenes Fenster im Stück zeugt von der Gewalt, die sich gegen die Männer richtet. Trotzdem entwickelt man kein Mitgefühl mit ihnen. Das liegt vor allem daran, dass sich alle ihre Vergangenheit so zurechtlegen, als hätte es, außer ihnen, keine Opfer gegeben. Da muss schon die forsche Bewährungshelferin Ivy nachhelfen, die Felix etwa damit konfrontiert, dass er heimlich seiner Tochter eine Internetnachricht zugespielt hat. Besonders der freundliche Fred versteht es, sich hinter dem Begriff Krankheit zu verstecken. Denn wenn man krank ist, ist man auch nicht wirklich verantwortlich. Als dessen ehemaliger Klavierschüler Andy ins Haus kommt und Fred mit Einzelheiten konfrontiert, meint dieser achselzuckend, er sei damals eben sehr krank gewesen und es täte ihm alles schrecklich leid. Geschickt verstrickt er Andy in alten Erinnerungen, relativiert dessen Wahrnehmung und versucht sogar, ihn zu trösten. Vereinzelte Reaktionen im Publikum lassen erahnen, wie unerträglich diese Szene selbst für Unbeteiligte ist. Es ist dem ausgezeichneten Ensemble des Chicagoer Steppenwolf Theaters und der guten Regie von Pam McKinnon zu verdanken, dass sich die Spannung und das Unbehagen über mehr als 2 Stunden stetig steigern. Wollen wir Vergebung und Mitgefühl oder doch im Grunde Rache, scheint der Abend fragen zu wollen. Doch damit manipuliert der Autor sein Publikum in eine gesellschaftlich-politische Fragestellung, die mit moralischen Kategorien gar nichts zu tun hat. Das eine ist, auf die unfaire Behandlung von Straftätern hinzuweisen und für einen Vollzug zu kämpfen, der frei von moralischen Begrifflichkeiten ist. Etwas ganz anderes bedeutet es, das Leid von Opfern und Tätern auf eine Ebene zu stellen. Es ist ein Manko des Stückes, dass man keinem der Täter die Bearbeitung der je eigenen Schuld glaubt. Und wie soll man jemanden am Ende vergeben, der keine Verantwortung für seine Taten übernehmen will?
Downstate, das neue Stück von US-Dramatiker Bruce Norris, das gerade Premiere hatte. Andreas Roberts berichtete aus New York. Es fehlen noch die Kulturmeldungen, heute mit Michael Köhler.
Heute ist der 80. Geburtstag des österreichischen Schriftstellers Peter Handke. Das Werk des Literaturnobelpreisträgers umfasst ca. 100 Bücher, ohne Briefeditionen und Übersetzungen. Hinzu kommen hunderte Notiz-, nicht Tagebücher. Das erste ist gerade erschienen, die Transkription einer Handschrift mit zahlreichen Zeichnungen. Herausgeber ist unter anderem Ulrich von Bülow. Er leitet im Deutschen Literaturmuseum Marbach das Archiv.
Diese Notizbücher sind ein ungeheurer Schatz. Es ist der größte zusammenhängende Text, den Peter Handke jemals geschrieben hat. Insgesamt gibt es bis heute etwa 230 dieser Notizbücher in ganz unterschiedlichen Formaten. Und wir haben jetzt eines dieser Notizbücher veröffentlicht zum Geburtstag. Es handelt sich um ein Buch aus dem Jahr 1978, vom April bis zum August. Und das ist besonders schön, weil Handke da viel gezeichnet hat.
Diese Notizbücher sind eine Werkstatt der Anschaulichkeit, des Unbegrifflichen, ein eigenes Genre. Zusammen mit der Österreichischen Nationalbibliothek werden die Notizbücher digital erfasst, erklärt Ulrich von Bülow.
Da geht es darum, die ersten 22 Notizbücher von 1976 bis 1979 elektronisch zu edieren. Und man kann diese elektronische Edition mit allen Faksimiles und mit allen Umschriften und so weiter, die kann man sich auch schon inzwischen im Internet anschauen. Da gibt es einen Prototypen. Gerade jetzt zum Geburtstag haben wir das nochmal überarbeitet. Also man kann es auch gerne im Internet anschauen.
Unter edition.onb.ac.at. Schuldspruch. Zwei Klimaaktivisten, die sich in der Londoner Nationalgalerie an ein Gemälde geklebt hatten, sind vor einem britischen Gericht der Sachbeschädigung schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß für die 20-Jährigen soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden, heißt es heute aus London. Bücherwurm. Johannes Neuer ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler. Und er wird Direktor der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig und folgt nächsten Sommer auf Michael Fernau, der in den Ruhestand geht. Das teilte die Deutsche Nationalbibliothek heute in Leipzig mit. Und die ist eine Art zentrale Archivbibliothek Deutschlands. Musikförderung. Eine schnelle, eine unbürokratische Regelung bei der Auszahlung des geplanten Kulturfonds Energie hat der Deutsche Musikrat angemahnt. In den Kreis der Antragsberechtigten sollen freie und auch privat getragene Kulturorte sowie Kirchen aufgenommen werden, forderte der Verband heute. Kulturstaatsministerin Roth hatte angesichts steigender Energiekosten für Kultureinrichtungen Bundeshilfe angekündigt. US-Schauspielerin Kirstie Alley. Sie wurde mit der Serie Cheers und der Liebeskomödie Guck mal, wer da spricht, einem größeren Publikum bekannt. Sie ist im Alter von 71 Jahren gestorben. 1989 spielte Ellie die schwangere Molly und die bekommt während einer Taxifahrt ihre Wehen. Der Taxifahrer James, gespielt von John Travolta, hilft ihr bei der Geburt, wird anschließend Babysitter und letztendlich auch noch Lebenspartner. Aufgrund des Erfolgs gab es mit Guck mal, wer da spricht und Guck mal, wer da jetzt spricht gleich 2 Fortsetzungen. Und schließlich Literaturnobelpreisträgerin Annie Arnaud hat die Lust am Schreiben weiterhin und mit der diesjährigen Auszeichnung sei sie nur noch größer geworden. Sie könne nicht sagen, inwieweit der Nobelpreis ihre Arbeit beeinflussen werde, sagte die Schriftstellerin nach Angaben der schwedischen Nachrichtenagentur heute auf einer Pressekonferenz in Stockholm. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass ich nur noch mehr Lust zum Schreiben habe.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Mehr zur geplanten Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministers und zum Missbrauchsprozess, der heute in Wermelskirchen begonnen hat, gleich in den Informationen am Abend mit Silvia Engels. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.